Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich einmal hier in Pforzheim sein kann. Ich bin das erste Mal hier in Pforzheim. Es ist schön. Vielen Dank für das herzliche Willkommen, für die freundliche Einladung. Ich freue mich auf dieses Wochenende mit Ihnen zusammen, dass wir in diesen drei Abenden uns Gedanken machen können über die Weltpolitik und was die Weltpolitik zu tun hat mit der Bibel, mit Gottes Wort. Aber zunächst einige Worte zu meiner Person. Wie gesagt, mein Name ist Olaf Schröer. Ich bin im Moment Pastor in Heilbronn, im Bezirk Heilbronn. Seit 5 Jahren bin ich jetzt dort. Ich stamme ursprünglich aus Hamburg. Ich bin also ein Nordlicht, komme von ganz dort oben. Und deswegen, falls ich zu schnell spreche, dann muss ich mich immer wieder bremsen. Ich hoffe, dass Ihnen das nicht zu viel ausmacht. Sonst können Sie sich melden und sagen, bitte ein bisschen langsamer, weil die Hamburger recht schnell sprechen und ich muss mich da immer wieder zügeln. Meine Frau ist dafür aus dem Gegenteil, die ist aus der Schweiz, aus dem Süden unten. Und so, wir haben uns irgendwann mal getroffen in der Mitte, in Darmstadt, auf der Marienhöhe. Und wir haben eine Tochter, die ist jetzt 13 Jahre alt. Ich habe dann begonnen, meinen Dienst als Pastor im Ruhrgebiet. Wir haben 10 Jahre im Norddeutschen Verband gearbeitet. Zuerst in Essen, drei Jahre dort in Essen. Dann waren wir im Bezirk Hagen, dann in Lüdenscheid und jetzt seit 5 Jahren in Heilbronn. Und es stimmt wirklich, was Pastor Lachmann gesagt hat. Prophetie ist eine meiner Lieblingsthemen, weil ich überzeugt bin, dass wir in einer Zeit leben, die prophetisch sehr bedeutungsvoll ist. Dass die Ereignisse, die vorausgesagt sind in der Bibel, jetzt vor unseren Augen, vor unseren Ohren ablaufen. Und dass es wichtig ist, die Bibel mit dem zu vergleichen, die Prophetie zu vergleichen mit dem, was in der Weltgeschichte abläuft. Heute Abend geht es um das Thema Weltmacht USA im Licht der biblischen Prophetie. Ich kann kurz sagen, wie es zu diesem Thema gekommen ist. Im Februar des Jahres war ja diese Irak-Krise, der Irak-Krieg. Und dort habe ich dann, gerade wo diese Krise war und viele Menschen Angst hatten und Unruhe waren, was jetzt alles geschehen wird und könnte und würde über diese Irak-Krise, dort habe ich 2 Vorträge ausgearbeitet über die Irak-Krise. Und jetzt ist ein halbes Jahr vergangen und jetzt habe ich einfach diese beiden Vorträge ein wenig erweitert, überarbeitet, weil hier einiges Neues geschehen ist im letzten halben Jahr, das habe ich mir eingebaut und dann verglichen mit der Prophetie. Wir werden also heute Abend zunächst einmal so eine Dreiviertelstunde ungefähr über Weltpolitik ein bisschen was hören, was in letzter Zeit gewesen ist, was so abgelaufen ist und danach in die Bibel hineinschauen und gucken, wie biblische Prophetie damit übereinstimmt. Zunächst der erste Teil heute Abend, Amerikas erstaunlicher Wandel. Was ist bisher geschehen? Natürlich der 11. September 2001. Seit dem 11. September 2001 ist die Welt nicht mehr das, was sie vorher war. Die Terrorakte der Selbstmordattentäter haben ein bisher nicht gekanntes Ausmaß erreicht. Mit ihren Angriffen auf das World Trade Center und auch auf das Pentagon haben sie das Vertrauen und das Gefühl der Sicherheit der Menschen in Amerika und auf der ganzen Welt bis aufs Tiefste erschüttert. Das brennende World Trade Center, hier vom Satelliten auch aus gesehen, es war unglaublich weit sichtbar, hat in den Herzen der Menschen etwas hinterlassen. Wir konnten live im Fernsehen miterleben, wie Amerika durch diese unfassbaren Terrorakte in eine tiefe Krise gestürzt wurde. Bilder des Schreckens und des unermesslichen Leides haben sich tief in unser Gedächtnis eingegraben. Hier sehen wir, wie die Menschen oberhalb dieser Einschlagstelle an den Fenstern stehen und sitzen und nach Hilfe rufen. Und die Hubschrauber nicht landen können, weil es zu viel Rauch gibt. Und wie Menschen sogar herunterspringen, weil sie keinen anderen Ausweg mehr gesehen haben. 400 Meter in die Tiefe, in den sicheren Tod. Hier einige Bilder vom Einsturz des linken Turms. Man glaubte, die Türme seien sicher, sie könnte nicht einstürzen. Die Feuerwehrleute liefen hoch, um löschen zu können, aber bevor sie die Brandstelle erreichen konnten, stürzten die Gebäude in sich zusammen. Eine Staub- und Rauchwolke breitet sich explosionsartig aus. Die Menschen fliehen. Und hier sieht man, wie groß diese Staub- und Rauchwolke ist. Hier, das sind Hochhäuser, die ungefähr eine Höhe von 250, 300 Metern haben. Wie groß diese Rauchwolke über Südmanhattan sich ausbreitet. Und es bleiben nur noch Trümmer übrig. Die Welt hat sich verändert. Nichts wird mehr so sein, wie es gewesen ist. Hat man immer wieder gehört. Es gab eine Umfrage im Internet. Da stellte man die Frage, man sagt, dass der 11. September die Welt verändert habe. Stimmt das Ihrer Meinung nach? 84% derjenigen, die geantwortet haben, sagten ja, es stimmt. 15% sagten nein und 1%, ich weiß nicht. Die Menschen denken, die Welt hat sich verändert. Und ich denke auch, es hat sich was verändert. Es hat sich grundlegend was verändert. Was hat sich verändert? Was sind die Auswirkungen des 11.9. gewesen? Zunächst einmal eine Radikalisierung der Gesellschaft. Was bedeutet das? Dass die Menschen nach einem Sündenbock rufen. Vor allem in den USA konnte man das feststellen. Dass man sagte, keine Toleranz den Intoleranten. Das war ein Stichwort geworden. Das heißt, die Frage ist jetzt aber, wer entscheidet jetzt, wer tolerant und wer intolerant ist? Und wenn ich den Intoleranten keine Toleranz einräume, bin ich selber intolerant. Man sieht also, dass hier mit gewissen Ängsten im Nacken die Menschen anfangen, irgendwo Intoleranz, die sie eigentlich niemals gewollt haben, doch auszuleben und irgendwo auch, ja, von der Meinungsmache der Medien auch hier mitgerissen zu werden. Ja. Die Suche nach Sündenbocken, der Ruf der Rache an den Schuldigen. Und der Ruf der Rache an den Schuldigen war so groß, dass die Regierung reagieren musste. Hätte sie nichts getan, dann hätten die Menschen gesagt, ja, warum tut ihr nichts, warum rächt ihr euch nicht? Das Problem war nur, wo sollen sie sich rächen? Sie haben dann diesen internationalen Kampf gegen den Terrorismus ausgerufen. Darüber werden wir gleich ein wenig mehr hören. Dieser Satz, keine Toleranz gegenüber Intoleranten, habe ich gerade schon erklärt. Und Bush sprach von der Vernichtung ganzer Völker. Im Zusammenhang mit dem 11.9. Zweitens, eine Einschränkung der Freiheit. Freiheit nur durch Sicherheit war ein Slogan, den man immer wieder hörte. Es gibt zwei Grundwerte unserer westlichen Gesellschaft und vor allen Dingen der amerikanischen Gesellschaft, nämlich die Freiheit und die Sicherheit. Und Amerika ist das Land der Freiheit. Denn damals, als die Pilgerväter ausgewandert sind nach Amerika und in Europa noch Intoleranz und Verfolgung und auch ja keine religiöse und politische Freiheit herrschte, war Amerika das erste Land, wo diese Freiheit eingeräumt wurde. Wo die Menschen sagten, wir wollen nicht diesen Druck vom alten Europa, von der Kirche, von den verschiedenen Kirchen haben, wir wollen in Freiheit leben können. Und Amerika ist das Land der Freiheit geworden und der Garant der Freiheit. Deswegen ist Freiheit eines der obersten Prinzipien der Werte der Amerikaner. Und die Sicherheit, sagen sie, kommt durch die Freiheit, weil wir ein freies Land sind. Deswegen ist eigentlich auch die Sicherheit da. Weil durch Freiheit kommt auch, durch die Demokratie haben wir auch wirtschaftliche Stärke und dadurch haben wir auch Sicherheit. Nun haben aber die Amerikaner eine Unsicherheit empfunden durch diese Anschläge. Und auf einmal haben sich die Werte verschoben. Jetzt sagte man, was ist wichtiger, Freiheit oder Sicherheit? Und jetzt sagte man auf einmal, die Sicherheit ist wichtiger. Was nützt all die Freiheit, wenn wir nicht in Sicherheit leben können? Also sagt man, wir können Freiheit nur haben, wenn die Sicherheit garantiert ist. Also um die Sicherheit zu garantieren, müssen wir Freiheiten einschränken. Und so kam es, dass Gesetze erlassen wurden, die religiöse Freiheit einschränken. Sogar in Deutschland. Es waren zwar recht unbedeutende Gesetze, aber in Amerika hat man wesentlich schärfere Gesetze, schon einige Wochen nach diesen Anschlägen, verabschiedet. Und interessant war, dass immer wieder in den letzten 2 Jahren Gesetze radikalisiert wurden, und zwar Gesetze in dieser Hinsicht, dass der Geheimdienst eine Ausweitung seiner Bereiche und dessen, was er durfte, bekommen hat und die Menschen eingeschränkt wurden. Das ging sogar so weit, dass Menschen, wer weiß wie lange, festgehalten werden dürfen, ohne dass ein Anklage erhoben wird, dass Ausländer ohne Grund irgendwo festgenommen werden können. Es sind ziemlich viele Dinge, haben sich geändert seit dem 11.09. Drittens, die USA als neue Supermacht. Die USA sehen sich selbst als Weltpolizei, dass sie die moralische, militärische Funktion haben, in der Welt nach dem Rechten zu sehen. Und es war ja auch lange Zeit wichtig und notwendig, dass Amerika als Garant der Freiheit gegenüber dem Kommunismus eine gewisse Stärke gezeigt hat. Aber seit dem Zerfall des Kommunismus ist die Frage, wie und in welcher Form Amerika jetzt seine Macht und seine Stärke zeigt und ausspielt. Ich denke, der Spruch, wer nicht für uns ist, ist gegen uns, der von George Bush kurz nach dem 11.09. kam, zeigt ziemlich stark, wie sie denken. Er übt Druck aus auf die Staaten, die gesagt haben, nein, wir sehen es ein bisschen anders. Er sagt, es gibt nur schwarz oder weiß. Wenn ihr nicht mitmacht, dem, was wir machen, dann seid ihr automatisch gegen uns. Und wenn ihr gegen uns seid, dann gehört ihr irgendwann mal zu den Staaten, die irgendwo suspekt sind, die irgendwo kein Recht haben, in Freiheit leben zu können. Und man sieht ja, dass dort, wo die Amerikaner glauben und denken und meinen, dass Staaten nicht so leben, wie sie das wollen, sie entsprechend auch militärisch eingegriffen haben und eingreifen. Man kann das auch sehen, dass die Amerikaner ihre Machtstellung seit einigen Jahren, ihre Politik, ihre Interessen immer mehr vertreten. Sie setzen ihre Interessen durch. Es geht ihnen im Endeffekt gar nicht mehr um die Frage, was dient den Völkern, was dient der Weltengemeinschaft, sondern es geht ihnen um die Frage, was dient unsere Interessen. Das kann man daran sehen, dass sie zum Beispiel das Kyoto-Protokoll wieder verworfen haben. Dass sie den Internationalen Gerichtshof, der eingerichtet worden ist, den alle Staaten der Welt akzeptieren, nur Amerikaner nicht. Warum nicht? Weil sie sagen, unsere Soldaten sollen nicht vor einem Internationalen Gerichtshof gezogen werden können. Wir machen nicht mit. Unsere Soldaten dürfen nicht verurteilt werden. Vielleicht haben die schon geahnt, dass das, was sie einmal tun werden, von der internationalen Wertegemeinschaft nicht mitgetragen werden könnte. Bis 1990 hatten die USA ein eindeutiges Feindbild. Die Russen, den Kommunismus. Doch seit dem Zerfall des Kommunismus fehlt der Feind. Und so sind die Amerikaner damit beschäftigt, selbst ihre Vormachtstellung auszubauen. Denn wenn kein Feind mehr da ist, wozu müssen sie ihre starke militärische Macht noch haben? Also überlegen Sie, wie können wir unsere Vormachtstellung ausbauen? Wie können wir so handeln, dass wir nicht überflüssig werden in der Weltengemeinschaft? Viertens, Zusammenrücken der Nationen im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Im ersten halben Jahr konnte man feststellen, dass die Staaten sehr stark zusammengearbeitet haben. Selbst Schröder hat damals noch seine uneingeschränkte Solidarität bekundet und gesagt, dass sie Deutschland mithelfen wird in diesem Kampf gegen den Terrorismus. Eine Globalisierung in der Politik hat stattgefunden. Das bedeutet, wir haben die Globalisierungswelle auf allen Ebenen. Die Globalisierung in der Wirtschaft, die Globalisierung in der Finanzwelt, die Globalisierung der Kirchen, Globalisierung bei den Religionen. Überall kann man feststellen, dass ein Trend ist, zur Einigung, zur Zusammenarbeit, zur Vereinigung und dass immer mehr auf Weltebene zusammengeschlossen wird. Und das haben wir jetzt in der Politik auch. Das kann man schon sehen in der Europäischen Union, dass hier ein Zusammenschluss stattfindet, die gemeinsame Währung, die wir schon haben, und natürlich jetzt auch hier auf der Weltpolitik. Die hat nicht allzu lange gehalten, diese Zusammenarbeit, aber Amerika hat sich gewünscht eigentlich, dass der Rest der Welt dem einfach folgt, was sie vorhatten oder vorhaben, was dann aber hinterher doch nicht so funktioniert hat. Ja, es gibt einige ungelöste Fragen zu diesem 11.09. In der letzten Zeit sind einige Bücher erschienen, die doch einiges von den Hintergründen des 11.09. hinterfragt haben. Ich weiß nicht, ob diese Menschen recht haben. Es gab sogar vor einigen Wochen einen Kongress in Berlin über sogenannte Verschwörungstheoretiker. Aber es soll heute Abend nicht unser Thema sein. wer eigentlich hinter dem Anschlag gesteckt hat. Es wäre interessant, darüber können wir den ganzen Abend sprechen, aber das ist nicht so entscheidend. Ich habe nur mal 4 Fragen aufgeworfen. Vielleicht gibt es Antworten auf diese Fragen, aber ich weiß sie nicht. Hier nur mal 4 Fragen. Zum Beispiel, warum hat George Bush erst später zugegeben, dass er schon vor der offiziellen Benachrichtigung von den Anschlägen gewusst hat? Oder von wem wurden einige Tage vor dem 11.09. massiv Aktien von amerikanischen Fluggesellschaften verkauft? Oder warum haben die USA gegen das Taliban-Regime in Afghanistan gekämpft, wenn sie in den vorhergehenden Jahren die Taliban noch selber finanziert und ausgebaut haben? Oder warum hat George Bush gegen den Irakkrieg geführt, obwohl der nichts mit dem Anschlag vom 11.09. zu tun hatte? Interessant ist, dass die Medien in den USA das so oft wiederholt haben, dass das doch so wäre, dass Saddam Hussein mit den Irakern, die Iraker mit den Taliban und Al-Qaida zusammengearbeitet haben, dass bis vor kurzem noch über 70% der Bevölkerung Amerikas geglaubt hat, Saddam Hussein hätte Mitschuld, hätte mitgeplant an diesen Anschlägen. Obwohl das ganz sicherlich nicht der Fall gewesen ist. Es gibt noch eine ganze Reihe mehr Fragen, aber die wollen wir heute Abend mal nicht stellen. Wir wollen uns heute Abend nicht mit dem Hintergrund beschäftigen, wer ist schuld an den Anschlägen, sondern mehr um die Frage, wessen die Auswirkungen in der Weltpolitik. In der Spiegel von dieser Woche, vom 27.10.03, finden wir einige interessante Hintergründe über Al-Qaida und den 11. September 2001, wo sie einige Geständnisse von sogenannten Top-Terroristen, die sie gefangen haben, abgedruckt haben und ein wenig davon berichtet haben, dass einige Hintergründe doch jetzt klar geworden sind, die man vorher vielleicht nicht so genau gewusst hat. Was ist danach geschehen? Nun, der 11.09. hat erstmal Amerika in eine Zwangslage gebracht. Sie haben reagieren müssen. Und George Bush hat jetzt dem Terrorismus den Krieg erklärt. Und wo sind die Terroristen? Das Problem war ja, es gab kein Land, in dem die Terroristen jetzt irgendwo, ja, was ihr Land gewesen wäre. So haben sie das Land, wo sie Unterschlupf gefunden haben, nämlich Afghanistan, zuerst bombardiert. Es kam dann der Afghanistan-Krieg. Und ja, es war eigentlich ein sehr schmutziger Krieg. Am 7. Oktober 2001 begannen die USA mit Luftangriffen auf Kabul und andere Städte in Afghanistan. Am 12. und 13. November fliehen die Taliban aus Kabul und Truppen der Nordallianz rücken in die Hauptstadt ein. Am 30. November beginnen US-Streitkräfte ihre nahezu einmonatige Offensive im Bergland von Tora Bora, wo man Osama bin Laden vermutete. Am 7. Dezember sind die Taliban am Ende. Ihre letzte Bastion, die südafghanische Stadt Kandahar, fällt. Alle großen Städte sind in der Hand der Nordallianz. Der Taliban-Führer Mullah Omar flieht. Doch das Problem ist, am Ende trifft es doch meistens die Armen, die Bevölkerung. Aber wir fragen uns, was berechtigt Amerika, Tausende der amerikanischen Bevölkerung in diesem Krieg zu töten? Sind die Tausende von Tote in Afghanistan weniger wert als die Tausende von Tote am 11. September? Die Achse des Bösen. Am 31. Januar 2002 bezeichnet Bush in seiner Rede zur Nation, zur Lage der Nation, die Staaten Iran, Irak und Nordkorea als Achse des Bösen. Der Afghanistan-Krieg war beendet, bloß das Problem war immer noch nicht beseitigt. Die Al-Qaida war immer noch da, Osama bin Laden lebt immer noch und jetzt muss es irgendwie weitergehen. Interessant ist, dass der Krieg gegen Irak schon einige Tage nach den Anschlägen vom 11.09. von den Amerikanern geplant war. Bloß erst ein halbes Jahr später haben sie das öffentlich jetzt hier verlauten lassen. Diese 3 Staaten, Iran, Irak und Nordkorea, werden als Achse des Bösen bezeichnet. Die Frage ist nur, was haben diese 3 Staaten mit den Anschlägen vom 11.09. zu tun? Zumindest Irak und Nordkorea überhaupt nichts. Es waren einfach Staaten, die natürlich durch Diktaturen oder andere Systeme nicht sehr positiv in der Weltgeschichte dastehen. Das heißt, in der Weltpolitik dastehen. Das heißt, dass sie andere unterdrücken, dass auch Saddam Hussein andere mit Giftgas und mit anderen Methoden und Mitteln unterdrückt hat und getötet hat, ist keine Frage. Aber warum nennt er gerade diese drei Staaten? Nun, ich denke, es sind Staaten, wo die Amerikaner Selbstinteresse daran hatten, hier einzugreifen. Nach dieser Achse des Bösen, die Bush im Januar 2002 beschworen hat, kommen wir dann zur Irak-Krise. Und diese Irak-Krise hält bis heute an. Interessant ist, dass schon im Vorfeld der Irak-Krise sich unglaublich viel getan hat. Diese Irak-Krise hat eigentlich das Gesicht der ganzen Weltsituation, der Weltpolitik verändert. Inwiefern? Zunächst der UNO-Sicherheitsrat. Der ständige UNO-Sicherheitsrat besteht aus 15 Staaten, 5 ständige und 10 nicht ständige Mitglieder. Die 5 ständigen Mitglieder sind hier gelb unterlegt. Sie sind immer dabei und haben Vetorecht. Die anderen wechseln alle 2 Jahre und haben kein Vetorecht. Um eine UNO-Resolution zu verabschieden, müssen mindestens 9 Mitglieder, die dort drin sind, Ja stimmen. Und niemand darf ein Veto einlegen. Wir hatten jetzt im UNO-Sicherheitsrat 4 Mitglieder, die für den Krieg waren, USA, England, Spanien, Bulgarien. Wir hatten 5 Sicherheitsmitglieder, die gegen den Krieg waren, Deutschland, Frankreich, Russland, China, Syrien und 6 unentschlossene, Angola, Chile, Guinea, Kamerun, Mexiko und Pakistan. Die USA waren bis jetzt gewohnt, dass sie ihre Interessen durchgesetzt haben, dass sie nämlich alle, die mit ihren Interessen nicht übereinstimmten, einfach mit militärischem Druck oder mit politischem Druck oder mit Wirtschaftshilfe, mit manchmal auch die armen Länder mit Entwicklungshilfe geködert haben, dass sie zugestimmt haben. Und am Anfang sah es auch so aus, dass Amerika im UNO-Sicherheitsrat die Mehrheit haben würde und durchkommen würde. Aber es passierte etwas Interessantes. Es gab dann eine Achse, die sich dagegen gestellt hat. Deutschland war das erste Land, unser Bundeskanzler Gerhard Schröder, der im Wahlkampf gesagt hat, mit uns nicht. Und dieses Nein zum Krieg hat er ziemlich konsequent durchgehalten. Und so dieses Nein zum Krieg hat auch Frankreich sich gewagt, sich gegen Amerika zu stellen. Und es war damals in der Situation im Herbst 2002, vor einem Jahr, äußerst gefährlich gewesen, weil es hätte sein können, dass die ganze Weltlage kippt auf Amerikas Seite und damit Deutschland und Frankreich isoliert gewesen wären und sie weltpolitisch unbedeutend von der Weltbühne verschwunden wären. Aber es ist anders ausgegangen. Deutschland hat sich dagegen gestellt, Frankreich ist mitgezogen, Russland hat sich auch auf die Seite gestellt und so war diese Dreierachse, Deutschland, Frankreich, Russland, die sich jetzt hier ganz massiv und stark gegen USA ausgesprochen haben und gestellt haben. Interessant ist, dass die katholischen Staaten sich für den Krieg ausgesprochen haben, wie zum Beispiel Italien, Spanien, Polen, Tschechien, obwohl der Papst selbst sich gegen den Krieg gestellt hat. Bei der Abstimmung im UNO-Sicherheitsrat am Freitag, den 14. Februar 2003, hat dann die große Mehrheit für eine Verlängerung der Waffeninspektoren gestimmt. Das bedeutet, gegen das, was die Amerikaner wollten, gegen einen sofortigen Krieg. Sie wollten eine Resolution durchbringen, die Amerikaner, die einen sofortigen Krieg nach sich ziehen würde. Aber der UNO-Sicherheitsrat ist gekippt. Und die große Mehrheit hat für die Verlängerung der Waffeninspektoren gestimmt und damit haben sie eigentlich Amerikas Politik erstmal sich dagegen gestellt. In der Heilbronner Stimme stand zu lesen am 11.02.2003, es gibt nur eine Alternative zum Krieg, davon sind wir überzeugt, zitiert Frankreichs Präsident Jacques Chirac. Putin warnte vor schweren Konsequenzen im Falle eines Militärschlages. Bundeskanzler Schröder hat das deutsche Nein zum Irakkrieg auch mit weltpolitischen Ambitionen der USA begründet. Man stehe vor einer historischen Situation. Es ist interessant, mit welcher Begründung Bundeskanzler Schröder sich gegen den Krieg ausgesprochen hat. Er sagt nicht, weil eure Gründe nicht gut genug sind, sondern er sagt, wegen der weltpolitischen Ambitionen der USA, weil sie dadurch ihre Vormachtstellung in der Welt untermauern wollen. Das ist der Grund, sagt er, warum wir dagegen sind. Hier ist eine Karikatur von der Heilbronner Stimme, wo Rumsfeld die Zielscheibe um Bagdad erweitert und dann sagt, wenn wir schon dabei sind, und die so erweitert, dass auch Berlin und Paris mit in der Zielscheibe drin sind. Nur eine Karikatur, aber in dieser Zeit gab es sehr harte und harsche Worte über den großen Teich hin und her. Wie war die Situation in Deutschland? Die Bundesregierung, SPD und Grüne sagten auf jeden Fall den Krieg vermeiden und auf jeden Fall ohne Deutschland. Die CDU/CSU sagte, die Nähe zu USA ist wichtiger als die Kriegsfrage, also ja zum Krieg. Die Kirchen sagten, katholisch und evangelisch, auf jeden Fall den Krieg vermeiden. Und jetzt gab es ein Problem, nämlich die Spannungen zwischen der katholischen Kirche und der CDU/CSU. Weil normalerweise die CDU/CSU eine Partei ist, die mehr aus dem katholischen Lager kommt. Und da war Folgendes zu lesen in der Heilbronner Stimme. Die evangelische Kirche, die traditionell stark in der Friedensbewegung verwurzelt ist, sucht geradezu die Nähe zu Rot-Grün. Scharfe Angriffe gehen an die Adresse Buschs. Die katholische Kirche tut sich dagegen schwer damit, dass der Kanzler für seine ablehnende Festlegung in diesem Konflikt nun auch den Papst als Gewährsmann bemühen kann. Der Beifall kommt für sie von der falschen Seite. Zuspruch zum Papstwort hätte sich die Deutsche Bischofskonferenz lieber aus den Reihen der christlich orientierten Parteien CDU und CSU vernommen. Doch dort räumen Mitglieder unumwunden ein, dass sie große Probleme mit dem Nein der Kirchen haben. Ein hochrangiges CDU-Vorstandsmitglied verweist darauf, dass die kirchlich Gebundenen nach wie vor ein Stammreservoir der Union darstellen. CSU-Rechtsaußen Peter Gauweiler hat die Union dazu aufgefordert, sich zwischen Papst und Bush zu entscheiden. Es ist interessant, dass hier Spannungen auf einmal in Deutschland aufkamen zwischen der Kirche und der CDU/CSU, die eigentlich ja, die einen sagten ja, die anderen sagten nein zum Krieg, und es gab schon einige interessante innenpolitische Situationen dabei. Weitere Entwicklungen. Am 5.2.2003 versuchte jetzt Außenminister Powell, US-Außenminister Powell, der Weltöffentlichkeit zu zeigen, sie zu überzeugen, dass Saddam Hussein immer noch nach seinem erprobten Motto Tarnen, Tricks und Täuschen verfahre und Massenvernichtungswaffen besitze. Und was in diesen Tagen verlautbart wurde, sowohl von der US-Regierung als auch von England, kann man heute nachlesen in den Zeitungen, dass das meiste von ihnen getrickst. Teilweise mit Halbwahrheiten und einiges, wenn man es vielleicht vorsichtig ausdrücken kann, einfach vom Geheimdienst übernommen worden ist, ohne zu prüfen, was aber im Endeffekt nicht stimmte. Aber die Beweise dafür blieb er der Weltöffentlichkeit schuldig. Er hat eine Präsentation vorgelegt, wo er versuchte, das zu zeigen. Hier sieht man einige der Originalbilder, die er hier als Beweis gezeigt hat. Hier sieht man Satellitenbilder, wo man Gebäude und LKWs sieht. Und er hat jetzt behauptet, dort seien jetzt chemische und nukleare Fabriken, wo jetzt diese Dinge konstruiert und hergestellt werden. Aber das hat er nur behauptet, das konnte er nicht beweisen. Nahostexperte Peter Scholl-Latour sagte dazu, was Powell vorgelegt hat, war dürftig. Und das bei einem so immens ausgestatteten Nachrichtendienst, wie die USA ihn haben. Mich haben die angeblichen Beweise nicht überzeugt, zumal die Amerikaner die Öffentlichkeit schon mehrfach getäuscht haben. Und heute wissen wir, dass es wirklich so gewesen ist. Bis heute haben sie noch keine Massenvernichtungswaffen gefunden, obwohl seit einem halben Jahr Hunderte von Experten, Waffenexperten, den ganzen Irak durchkämmen und nach diesen Waffen suchen. Hier eine Karikatur wieder dazu aus der Heilbronner Stimme vom 6. Februar. Hier sieht man Paul, wie er Saddam Hussein als Bösewicht darstellt. Er hat ihm zwei Hörner in Form von Raketen und einen Teufelsschwanz und einen Pferdefuß einfach angehängt, um zu beweisen, dass er ein Schurke sei. Naja, nur eine Karikatur. Dann stand im Spiegel vom 17.02.03 zu lesen, die Verbindung in Amerika zwischen Kirche und Staat. Das heißt, wie eigentlich in Amerika die Kirche mehr und mehr in den Staat hineinkommt, um den Staat zu kontrollieren und die beiden Mächte in Amerika sich verbünden. Aber davon werden wir morgen Abend ein wenig mehr hören. Das ist, ja, wer darüber mehr wissen will, das ist nämlich sehr interessant, was auch die Prophetie dazu sagt, zwischen dieser Verbindung von Kirche und Staat, aber das wird das Thema morgen Abend sein. In der Bonner Stimme stand dann zu lesen, am 21. Februar, Das Völkerrecht lebt seit Jahrzehnten mit einem Widerspruch. Kriege sind seit 1928 grundsätzlich verboten. Und doch wurden seit Ende des Zweiten Weltkrieges weltweit annähernd 200 bewaffnete Konflikte ausgetragen. Und falls die USA ihre Angriffsabsichten gegen den Irak umsetzen, könnte ein weiterer ebenfalls verbotener Krieg hinzukommen. Denn zahlreiche namhafte Völkerrechtler haben keinen Zweifel, die UNO-Resolution 1441 zur Abrüstung des Iraks, die lediglich mit ernsten Konsequenzen droht, rechtfertigt keine Militäraktion. Was ist das Problem gewesen? Amerika hat seit dem 11. September 2001 einen neuen Grundsatz seines außenpolitischen Handels aufgestellt, nämlich, dass sie sagen, wir dürfen in Zukunft auch Staaten angreifen, von denen wir befürchten, dass die uns angreifen könnten. Das heißt, bis jetzt war es immer so, dass man sagte, wir dürfen nur uns verteidigen, wenn ein anderer Staat uns wirklich angreift, dann haben wir das Recht, uns zu verteidigen. Aber jetzt gehen sie davon aus und sagen, wenn wir den Eindruck haben, ein anderer Staat greift uns an oder könnte uns angreifen, dann haben wir das Recht, die selber anzugreifen. Aber ich denke, mit dieser Klausel, wenn das jeder Staat so denken würde, dann würde doch jeder Staat irgendwo einen anderen angreifen, wo sie denken könnten, der könnte mich doch angreifen. Wenn Irak so gehandelt hätte, wenn sie gesagt hätten, die Amerikaner könnten uns hier angreifen, man sieht schon, das klappt nicht, das funktioniert nicht. Es kann sich nur der leisten, der Stärkere ist. Dann gab es im Februar dieses Jahres sehr hektische Entwicklungen. Fast jeden Tag geschahen neue Dinge. Am 9.2. wurde eine Vorlage eines Papiers von Deutschland, Russland und Frankreich vor dem UN, der UN-Vollversammlung vorgelegt, dem Sicherheitsrat vorgelegt, um die UN-Waffeninspektionen zu verlängern. Und am 14.2. hat der UN-Sicherheitsrat diesem Papier zugestimmt. Gegen das Votum der Amerikaner. Die Amerikaner haben alles versucht, das zu verhindern. Sie wollten sofort Krieg führen. Aber hier wurde es noch einmal verzögert, verlängert, verhindert. Dann gab es Friedensdemonstrationen am 15.2. auf der ganzen Welt. Ich denke, es waren die größten Demonstrationen, die es je auf dieser Welt gegeben hat. Wo gleichzeitig auf der ganzen Welt Tausende, Millionen von Menschen, über 6 Millionen Menschen demonstrierten gegen den Krieg. Man kann sagen, dass dieser Krieg, der geführt worden ist, der Irakkrieg, die Menschen so aufgewühlt hat und aufgebracht hat, wie noch nie ein Krieg zuvor, also kaum selten ein Krieg zuvor. Und 6 Millionen Menschen demonstriert haben gegen diesen Krieg. Der Krieg wurde gegen die Weltöffentlichkeitsmeinung geführt. In Berlin 500.000 Menschen. In Stuttgart 50.000. In Barcelona 1,3 Millionen. In Madrid 600.000. In Rom 1 Million. In London 500.000. In New York 100.000. In Sydney 200.000. Man könnte die Liste fortsetzen. Interessant ist, dass selbst in den Ländern, die sich für den Krieg ausgesprochen haben, Spanien und England, die Mehrheit der Bevölkerung gegen den Krieg gewesen ist. Und deshalb auch heute noch die Staatsmänner, ob das jetzt Blair oder Aznar ist in Spanien, Probleme haben mit ihrer Bevölkerung, das ihrer Bevölkerung erklären zu können, was sie dort gemacht haben. Dann haben USA, England und Spanien eine zweite verschärfte UNO-Resolution vorbereitet, um einen Krieg zu legitimieren. Sie wollten Saddam Hussein ein Ultimatum stellen für den 17. März 2003. Aber Frankreich und Russland haben ihr Veto angekündigt und damit haben USA ihre Resolution wieder zurückgezogen und haben auf eigene Faust gehandelt und haben gesagt, die UNO interessiert uns nicht mehr. Es ist folgendes, es gab hier einen unglaublichen Machtkampf. Die USA, auch innerhalb der USA gab es zwei Lager. Die einen, die sogenannten Falken, wo Rumsfeld und Wolfowitz so die Köpfe sind, sagten, wir müssen auf eigene Faust handeln, wir müssen in den Krieg ziehen, wir müssen alles, was uns nicht gefällt, ob das jetzt Afghanistan ist, Irak ist oder auch dann Nordkorea, Iran, auf eigene Faust einfach den Krieg durchziehen. Während einige Gemäßigte, wie zum Beispiel Außenminister Powell, mehr dafür waren, mit der UNO zusammen zu handeln. In der UNO die Menschen, die Völker zu überzeugen und gemeinsam zu handeln. Und als die UNO nicht zugestimmt hat, weil Frankreich, Deutschland und Russland dagegen waren, hat die Linie Powells verloren und Powell musste umschwenken mit auf die Hardliner-Linie. Und so haben die USA dann diesen Krieg angefangen gegen den Rat der UNO, gegen die UNO-Sicherheitsratsmitglieder, die das nicht wollten. Und sie haben mit England diesen Krieg gemeinsam geführt. Dann kam, wie gesagt, dieses Ultimatum von George W. Bush, der in der Nacht vom 17. auf den 18. März Saddam Hussein ein Ultimatum stellte von 48 Stunden. Ein Zitat aus dem Internet t-online.de: Weshalb scheinen die USA so verbissen auf einen Krieg zuzusteuern? Ist Erdöl der Grund? Wohl verfügt der Irak über die zweitgrößten Ölreserven der Welt. Die Kontrolle hierfür ist für die USA, den größten Energieverbraucher der Welt, in Zeiten schwindender Ressourcen sicherlich verlockend. Zahlreiche Fachleute für internationale Politik glauben jedoch, dass es der US-Regierung um mehr geht. Wichtiger als die Ölreserven, die Massenvernichtungswaffen und der Sturz Saddam Husseins sei die weltweite Vormachtstellung der USA im 21. Jahrhundert. Dazu wollten die Amerikaner ihre nach dem 11. September entwickelte Präventionskriegsdoktrin durchsetzen, die besagt, dass Amerika sich wehren darf, noch bevor es angegriffen wird. Das habe ich eben schon eigentlich gesagt zu dieser Präventivkriegsdoktrin, dass sie eben sagen, wir dürfen jeden angreifen, von dem wir die Meinung haben, der könnte uns gefährlich werden. Das heißt, was ist der Grund für den Krieg gewesen? Sicherlich auch das Öl, sicherlich auch, dass Saddam Hussein ein Diktator war. Sicherlich auch, dass sie glaubten und meinten, dass er Massenvernichtungswaffen herstellen könnte. Aber vor allen Dingen ging es um ihre Vormachtstellung in der Welt, um die zu untermauern und die auch gegen die UNO durchzusetzen. Die UNO war eigentlich im Anfang dieses Jahres auf der Kippe, dass sie zur Bedeutungslosigkeit verkommen könnte. Hätten die USA ihre Politik, die sie damals begonnen haben, bis heute hätten durchziehen können, denke ich, wäre die UNO heute bedeutungslos. Das Problem ist nur, dass sie den Krieg zwar gewonnen haben, aber nach dem Krieg die Probleme eigentlich erst richtig angefangen haben. Dazu kommen wir gleich. Im Spiegel vom 17.03. hieß es dann, Seite 116, unter dem Titel Die eingebildete Weltmacht: Die USA sind militärisch und kulturell unangefochten die Nummer 1 in der Welt. Aber die Supermacht beginnt an der Krankheit aller Imperien in der Geschichte zu leiden: Selbstüberschätzung und Selbstüberforderung. Läutet der Irakkrieg womöglich den Niedergang ein? Doch darüber hören wir auch morgen Abend ein bisschen mehr. Hans Küng hat 6 Kriterien aufgestellt für einen gerechten Krieg. Erstens sagte er, es muss ein gerechter Grund vorliegen. Zweitens, eine ehrliche Absicht. Drittens, die Verhältnismäßigkeit. Viertens, die bevollmächtigte Instanz, die das entscheiden darf und kann. Fünftens, das letzte Mittel. Sechstens, das internationale Völkerrecht. Und Hans Küng kommt zum Schluss in diesem Artikel im Spiegel, dass Amerika, dieser Irakkrieg, in allen 6 Punkten nicht zutrifft. Und deshalb sagt er, der Krieg gegen den Irak ist rechtswidrig und unmoralisch. Es ist interessant, was hier Menschen, ja, die weltpolitisch auch oder auch kirchenpolitisch und auch weltpolitisch was zu sagen haben, wie sie über diesen Krieg hier geurteilt haben. Eine Umfrage im Spiegel besagte, von welchem Land geht Ihrer Meinung nach die größte Gefahr für den Weltfrieden aus? 53% der Menschen sagten von der USA. 28% sagten vom Irak, 9% von Nordkorea, 3% von keinem der 3 und 7% ich weiß nicht. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet, diese Umfrage, dieses Ergebnis. Amerika, das Land der Freiheit, Amerika, das Land, was uns 50 Jahre lang vor dem Kommunismus beschützt hat, kann man sagen, das Land, das die Menschenrechte immer hochgehalten hat, das Land, sagen auf einmal die Menschen, ist eine Bedrohung für die Welt geworden, für den Weltfrieden. Wie konnte das geschehen, dass auf einmal diese Weltmacht, die immer das Gute wollte und das Gute getan hat, die viele, ja, die auch in vielen anderen Ländern Demokratie, Menschenwürde, Menschenrechte aufgerichtet hat, dass sie selber auf einmal anfängt, eine Gefahr für die Welt zu werden? Darüber werden wir auch morgen und übermorgen Abend ein wenig mehr hören. Und dann kam Dieser Tag, der 20.03.2003, der Krieg gegen den Irak begann. Es war ein schneller Krieg, es war ein schneller Sieg. Keiner wusste, wie lange er dauern würde. Aber es ist interessant, zuerst musste der Irak jahrelang seine Waffen alle abbauen und sie haben kaum noch Waffen gehabt. Und als sie sich ihre Waffen entledigt hatten, auf jeden Fall der meisten Waffen, da hat die Supermacht der Welt gegen dieses Land Krieg geführt, weil sie meinten, dass dieses Land eine Gefahr für die Welt darstellen würde. Am 1. Mai war dieser Krieg schon wieder beendet. Amerika hat gewonnen und in der ersten Euphorie dieses gewonnenen Krieges haben sie ihre Politik weiterverfolgt und haben sie gesagt, das, was sie gemacht haben, war richtig. Aber die Probleme kamen dann erst. Hier noch drei Stimmen zum Krieg von drei Zeitungen. El País aus Madrid sagt, dieser Krieg hätte niemals beginnen dürfen. Die öffentliche Meinung der ganzen Welt war dagegen. Eine Zeitung aus Rom sagt, jetzt müssen die Soldaten in der Wüste mit Waffen und Blut die internationale diplomatische Niederlage der USA ins Gegenteil verkehren. Die New York Times sagte, von allen Gründen für diesen Einsatz ist der unausgesprochene, tiefste und aussichtsloseste, den 11. September 2001 in unseren Herzen auszulöschen. Wie ist die Situation jetzt nach dem Krieg gewesen? Das erste Problem, die USA bekommen die Lage im Irak nicht in den Griff. Warum nicht? Was ist die Problematik im Irak? Erstens, 353 US-Soldaten sind im Irak umgekommen. 214 davon seit Kriegsende. Fast täglich kommen Soldaten im Irak um. Letztens sagte eine Nachrichtenagentur, dass pro Tag über 50 Anschläge verübt werden auf amerikanische Soldaten. Und jetzt gerade, wo jetzt die Wahl wieder beginnt, der Wahlkampf beginnt in den USA, sind natürlich Bilder von Särgen von amerikanischen Soldaten, die täglich über die Fernsehschirme flimmerte, nicht unbedingt gewollt. Das heißt, die Amerikaner haben sich verschätzt an dem, was im Nachhinein kommt, an diesem Guerillakrieg, der jetzt dort stattfindet. Zweitens, die Kosten. Dieser Einsatz der Amerikaner kostet pro Woche 1 Milliarde US-Dollar. In jeder Woche. Jetzt können Sie sich ausrechnen, wie lange sind Sie schon dort? Ein halbes Jahr? 25 Wochen? Ja. Pro Woche 1 Milliarde US-Dollar. Was das kostet? Ich denke, wenn man das Geld einsetzen würde, um den Hunger in der Welt zu stillen, dann könnte man viele Menschen mit satt machen. Und hier muss eine Militärmaschinerie unterhalten werden und geschützt werden. Nur allein, dass sie dort stationiert sein können. Insgesamt schätzt man von Kosten von 87 Milliarden US-Dollar. 87 Milliarden US-Dollar. Das Problem ist, dass die amerikanische Wirtschaft das alleine nicht aufbringen kann. Warum nicht? Amerika hat in den letzten vier Jahren, ein Handelsdefizit aufgebaut, was einzigartig in der Geschichte der Welt ist überhaupt. In der Zeit, wo Clinton Präsident war, haben die Amerikaner es geschafft, ihr Handelsdefizit fast auf Null runterzufahren. Und jetzt ist es innerhalb von wenigen Jahren auf ungefähr 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr angestiegen. Das heißt, in jedem Jahr haben sie ein Defizit in der Handelsbilanz in Amerika von 500 Milliarden US-Dollar. Das heißt, die Amerikaner leben weit, weit über ihre Verhältnisse. Und sie können sich nur dadurch halten, dass der US-Dollar die Weltwährung ist. Denn auf dem Weltmarkt wird das Öl und alles wird bezahlt mit US-Dollar. Das heißt, wenn Sie sich Öl kaufen wollen, müssen Sie sich nur US-Dollar drucken, um das Öl zu kaufen. Das bedeutet, Sie müssen das Öl, was Sie sich kaufen wollen, müssen Sie sich nicht durch wirtschaftliche Kraft erwirtschaften, sondern Sie müssen einfach nur Geld drucken, um sich das kaufen zu können. Während alle anderen Länder müssen sich erst durch Wirtschaftsüberschuss Gelder erwirtschaften, um sich Öl kaufen zu können. Und die Amerikaner haben auch dadurch, dass jetzt die meisten Länder der Welt ihre Geldreserven im US-Dollar anlegen, haben sie dadurch einen Geldzufluss. Das heißt, dass die Länder der Welt, wenn sie US-Dollar kaufen, um die als Reserven zu haben, dass sie das ihr eigenes Geld nach Amerika hineinfließen lassen. Und dadurch, allein dadurch, kann Amerika sein Handelsdefizit ausgleichen. Deswegen ist auch folgende Problematik dabei. In dem Moment, wo der US-Dollar seine Stellung als Weltwährung verlieren würde, würden die Gelder nicht mehr nach Amerika reinfließen, sie würden auf einmal aus Amerika rausfließen. Und dann würde das Defizit noch viel größer werden. Dann würde die Wirtschaft mit einem Schlag zusammenbrechen. Die Frage ist nur, was bestimmt, was Weltwährung ist auf dem Weltmarkt? Das wird vor allen Dingen danach bestimmt, in welcher Währung das Öl bezahlt wird. Und jetzt ist interessant, dass es eine Bestrebung gibt, dass mehr und mehr Staaten, vor allen Dingen auch der islamischen Staaten im Mittleren Osten, umsteigen wollen und ihr Öl zukünftig in Euro bezahlen wollen. Und der erste Staat, der sich entschlossen hatte und angefangen hat, ob sie angefangen hat, weiß ich nicht genau, aber sie sich entschlossen hat, beschlossen hat, in Euro zu bezahlen, war Irak. Irak war das Land, die beschlossen hatten, sie wollten ihre Öl zukünftig in Euro abrechnen. Interessant ist, dass Amerika genau dieses Land angegriffen hat und jetzt selbst drin sind und natürlich jetzt das Öl des Iraks in US-Dollar wieder bezahlen. Vor einigen Wochen gab es eine Nachricht durch die Presse, die allerdings nur ganz klein am Rande erschien. Da stand, dass ein zweiter Staat sich entschlossen hat. Es ist so, Iran und Saudi-Arabien haben es erwogen. Sie haben es erwogen, aber es hat es noch nicht beschlossen. Russland. Russland hat beschlossen, sein Öl zukünftig in Euro zu bezahlen. Und der stand dabei, wahrscheinlich werden England, Norwegen und andere Länder dem folgen. Es ist wie also ein Kartenhaus, wenn ein Land anfängt, dann werden viele andere wie ein Dominoeffekt hinterherkommen. Ich weiß nicht, wie Amerika es schaffen wird, Russland zu überzeugen, dass es nichts passiert. Denn wenn das passieren würde, wenn allmählich nach und nach das alles umschwenkt, dann kommen die Amerikaner in Schwierigkeiten, ihr Handelsdefizit wieder irgendwo in den Griff zu kriegen. Okay, das heißt, die Kosten sind unglaublich. Sie laufen ihnen weg. Deswegen haben sie auch aufgerufen, vor zwei Wochen war das, auf dieser Geberkonferenz in Madrid, dass andere Staaten der Welt mitbezahlen sollten. Aber es kam nicht viel dabei raus. Vielleicht 2, 3, 4 Milliarden, aber was ist das schon gegenüber den Unsummen, die gebraucht werden? Drittens. Die Saddamisten und Islamisten verbünden sich. Bis jetzt waren die Nachfolger von Saddam Hussein und die Al-Qaida eigentlich Feinde. Saddam Hussein ist eigentlich jemand gewesen, der sehr westlich orientiert war und die Islamisten mehr, die sehr islamisch fundamentalistisch waren. Und das waren innerhalb des islamischen Lagers Feinde. Man kann fast sagen Todfeinde. Und deswegen war ganz sicher, dass Saddam Hussein mit den Anschlägen vom 11.09. nichts zu tun hatte. Aber jetzt, wo Amerika im Irak drin ist und das kontrolliert und jetzt die Saddamisten, die im Untergrund gegen USA kämpfen, ist natürlich, dass sie einen gemeinsamen Feind haben. Die fundamentalistischen Islamisten und die Saddamisten. Und sich jetzt verbünden im Irak im Kampf gegen die Amerikaner. Gestern stand in der Zeitung zu lesen, in der Heilbronner Stimme, die Republika sagte, es ist paradox. Vor dem Krieg wurde Saddam Hussein, wenn auch ohne Beweise und zu Unrecht, beschuldigt, ein Komplize von Al-Qaida zu sein. Heute ist es dagegen sehr wahrscheinlich, dass diese Allianz wirklich zustande gekommen ist und dass sie operativ ist. So hat Bush am Ende recht. Es war sein eigener Krieg, der seine Bedingungen geschaffen hat. Das heißt, sie hatten im Vorfeld behauptet, sie würden zusammenarbeiten und durch den Krieg haben sie es geschafft, dass sie auch wirklich zusammenarbeiten. Das heißt, sie haben die Bedingungen für ihren Krieg, die sie eigentlich wollten, erst im Nachhinein geschaffen. Le Monde in Paris sagt dazu, mit dem Ziel, Massenvernichtungswaffen zu finden, die unauffindbar bleiben, wurde der Krieg gegen ein Regime begonnen, das die Menschenrechte mit Füßen trat, den radikalen Islamisten aber keine Basis bot. 6 Monate später ist der Irak zum Schauplatz für groß angelegte Operationen durch den islamischen Terrorismus geworden. Es hat sich also auch dort einiges verändert. Denn weiteres Problem, es gab kein Konzept. Die Amerikaner hatten zwar ein Konzept, um den Krieg zu führen, aber kein Konzept, den Irak wieder zu befrieden und aufzubauen. Das war für sie auch nicht so entscheidend. Sie wollten vor allen Dingen ihre militärische Stärke zeigen. Es ging ihnen gar nicht um die Frage, dem Land Frieden zu bringen. Der Irak ist heute unsicherer als je zuvor. Und vor einigen Wochen hat auch Rumsfeld einsehen müssen, dass es gescheitert ist. Er hat ein Papier, ein Dossier geschrieben, ein internes Papier, worin er das erste Mal negativ über den Krieg geschrieben hat. Sonst war er immer derjenige, der euphorisch und immer nach außen hin sehr positiv darüber berichtet hat. Und hier hat er das erste Mal geschrieben, es war eigentlich ein Fehlschlag. Und jetzt hat Bush ihm die Verantwortung entzogen und seiner Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice übertragen. Und Bush ist und Rumsfeld ist damit innerhalb der Regierung auf ein Abseitsgleis geschoben worden. Und auch in den letzten Tagen werden immer mehr Parallelen laut zum Vietnamkrieg, dass man sagt, Irak wird ein zweites Vietnam für Amerika werden. Wie sich das noch bewahrheiten wird, weiß ich nicht. Aber es könnten Probleme entstehen, an denen Amerika selbst, mit denen Amerika nicht mehr fertig wird. Ja, wo sie finanziell, militärisch, gesamtpolitisch gesehen, das nicht mehr tragen können. Ja. Das heißt, erstens, die USA bekommen die Lage nicht mehr in den Griff. Hier sehen wir den Newsweek von einer der letzten Wochen, wo drauf stand Bushs 87 Milliarden Desaster. Ja. Wo jetzt auch innerhalb Amerikas die Stimmung umschlägt. Bush war zur Zeit des Krieges der beliebteste Präsident aller Zeiten. Das Politbarometer war so hoch, dass die Menschen begeistert waren mit diesem Krieg, mit ihrem Präsidenten. Momentan sieht es so aus, dass in Amerika diskutiert wird, wie laut man öffentlich gegen den Präsidenten schimpfen darf. Die Stimmung hat sich grundlegend gewandelt innerhalb der USA. Selbst die eigene Partei, die immer noch hinter ihm gestanden hat, fängt an, die Kriegsfrage und die Gründe für den Krieg zu hinterfragen und hier kritisch sich zu äußern. Zweitens, am 23.09. diesen Jahres hat Bush einen Bittgang vollziehen müssen vor der UNO. Normalerweise wollten sie ja alles ohne die UNO tun. Sie waren stark genug, wirtschaftlich, militärisch, das durchzuziehen. Aber jetzt haben sie gemerkt, sie kommen, sie schaffen es nicht. Sie können keinen Frieden schaffen im Irak. Und er musste vor der UNO darum bitten, dass andere Völker sich mit einbringen. Die UNO, die er da vorher nicht beachtet hat und nicht beachten wollte. Dann ist die Glaubwürdigkeit von Bush und Blair in Frage gestellt worden. In England gab es eine riesengroße Regierungskrise, weil einer der Beamten dort, der Regierungsmitarbeiter, Selbstmord begangen hat. Wir kennen die ganze Geschichte, wo es um die Frage ging, ob Blair gelogen hat in der Frage der Massenvernichtungswaffen, die sie dort vor dem Krieg immer wieder heraufbeschworen haben. Und auch Bushs Aussagen vor dem Krieg werden immer mehr in Frage gestellt von der Presse. Und auch, was ich eben schon mal erwähnte, das Handelsdefizit der USA. Das heißt, durch den Krieg werden sie immer mehr da hineingezogen, durch diese Kriegsfolgen. Natürlich, momentan haben wir wieder einen Wirtschaftsaufschwung in den USA, aber der ist nur finanziert durch die riesengroßen Schulden, die sie angehäuft haben. Und fünftens, eine Gefahr geht davon aus, von einer angeschlagenen Supermacht. Amerika ist die alleinige Supermacht, kann man nicht verleugnen, es ist wirklich so. Aber die Frage ist, wenn sie jetzt in eine Klemme kommt, wenn sie in Bedrängnis kommt, wie wird sie reagieren? Wenn sie merkt, Bush musste auch gerade in dieser Frage mit seinem Bittgang vor der UNO am 23.09. musste er ja auch wieder notgedrungen mit Deutschland und Frankreich sich versöhnen. Weil wie kann er um Hilfe bitten, wenn er immer noch die kalte Schulter zeigt? Von daher hat er sich versöhnt, aber wie kann eine Supermacht, die eigentlich mehr und mehr isoliert dasteht, wo die Völkergemeinschaft das nicht mitträgt, was sie macht und sie als Gefahr empfindet, sie kann unberechenbar werden. Aber wir wissen schon, was kommen wird, wie es weitergeht. Warum? Weil in der Bibel einiges darüber drin steht. Aber darüber werden wir morgen ein wenig mehr hören, wie es weitergehen wird. Heute Abend erstmal noch über die Frage, dieser Wechsel, dieser Wandel Amerikas von dieser friedlichen Nation, die der Welt Demokratie, Menschenrechte und auch religiöse Freiheit gebracht hat. Wie ist dieser Wechsel verstanden gekommen? Wie ist das prophetisch zu sehen? Wir wollen uns jetzt der Prophetie zuwenden, der biblischen Prophetie. Wofür haben wir die Prophetie? Wozu ist sie da? Ich denke, die Prophezeiungen sollen uns zeigen, dass es wirklich einen allwissenden, allmächtigen Gott gibt. Es gibt jemanden, der alles vorausweiß. Zweitens, erfüllte Prophezeiung beweist und bestätigt, dass die Bibel Gottes Wort ist. Nicht irgendwo anders, in irgendwelchen anderen heiligen Büchern, sondern in der Bibel ist das vorausgesagt worden. Interessant ist, dass andere heilige Bücher, wie zum Beispiel der Koran oder auch diese fernöstlichen heiligen Bücher, keine Prophezeiungen enthalten. Nur in der Bibel. Warum? Weil in der Bibel Gott Dinge voraussagt, die er schon vorausweiß. Drittens, sie zeigen, dass die Geschichte kein Zufall ist. Gott hat auch seine Hand im Spiel. Viertens, sie offenbaren einen Gott, der sich um uns Menschen kümmert. Und sie geben Hoffnung für die Zukunft. Sie zeigen auch, wie es weitergehen wird. Ich lade Sie ein, wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, Offenbarung 13 aufzuschlagen. Offenbarung 13, Verse 11 bis 14a. Hier haben wir eine Prophezeiung, die, denke ich, genau von dem handelt, was wir jetzt heute Abend auf der weltpolitischen Ebene studiert haben, wiedergibt. Offenbarung 13, die Verse 11 bis 14a. Es heißt hier, und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen, und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Ja, hier haben wir also ein Tier erwähnt, ein sogenanntes zweites Tier. Und wir fragen uns, wer ist dieses zweite Tier? Ein Tier, was aus der Erde kommt. Und bevor wir diese Dinge verstehen können, müssen wir erkennen, dass es hier um Symbole geht. Wir haben in der Offenbarung oftmals Symbole, die bestimmte Bedeutungen haben. Manches in der Offenbarung ist wörtlich beschrieben, manches ist symbolisch geschrieben. Und wenn wir Prophetie verstehen wollen, müssen wir drei Prinzipien beachten. Erstens, wir müssen die Prophezeiung lesen. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Dass wir erstmal wissen, worum geht es. Zweitens, wir müssen eine Deutung finden. Eine Deutung der Symbole in der Bibel. Es gibt einen Grundsatz, der heißt, die Bibel legt sich selber aus. Das Problem ist, warum heute viele Theologen und auch viele Kirchen verschiedene Deutungen der Offenbarung haben und auch teilweise sehr, sehr obskure Deutungen haben, liegt daran, dass viele selber ihre Ideen da hineinlesen und meinen, das und das könnte ja das und das zu bedeuten haben, aber diesen Grundsatz vernachlässigen und außer Acht lassen, die Bibel legt sich selber aus. Wir müssen also für die Symbole einen Bibeltext finden, der das erklärt, was dieses Symbol zu bedeuten hat. Und drittens, dann müssen wir die Erfüllung in der Geschichte entdecken. Das wollen wir jetzt einmal tun, dass wir jetzt hier in Offenbarung 13 das uns anschauen. Wir haben hier einige Symbole. Wir haben hier erstens ein Tier. Wir fragen uns, was haben in der Prophetie Tiere zu bedeuten? Das steht in Daniel 7, Vers 23. Daniel 7, Vers 23. Das ist im Alten Testament. Da ist auch von vier Tieren die Rede. Und dort heißt es, er sprach, das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein. Und dann wird nachher gesagt, was das Königreich hier tun wird. Das heißt, ein Tier bedeutet in der Prophetie ein Königreich. Ein Reich, eine Macht. Da haben wir ein zweites Symbol hier in Offenbarung 13 gehabt.
dieses Tier.
Ja, so, wir haben hier zwei Symbole. Einmal haben wir vorher ein Tier, was aus dem Meer herauskommt und ein Tier, was aus der Erde kommt. Was bedeutet das Meer? Das Meer finden wir in Offenbarung 17 beschrieben. Offenbarung 17, Vers 15. Dort steht, Offenbarung 17, Vers 15, und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Das heißt, Wasser, Meer bedeutet Völker. Völker, Nationen, viele Menschen. Und jetzt kommt aber dieses Tier hier aus der Erde. Was bedeutet die Erde? Nun, ich habe in der Bibel keinen Bibeltext gefunden, wo direkt drin steht, Erde bedeutet das. Aber man kann es ableiten. Und zwar, Erde ist hier das Gegenteil von Meer. Das eine Tier kommt aus dem Meer, das andere Tier aus der Erde. Und Gegenteil von Meer bedeutet in der Bedeutung, denn das Gegenteil von Völker, das würde bedeuten, ein Gebiet, wo keine Menschen wohnen oder wenig Menschen wohnen. Ein unbewohntes Gebiet. Und jetzt wollen wir uns einmal anschauen, was dieses Tier hier bedeuten könnte. Welche Kennzeichen dieses Tier aus der Erde hat. Erstens, das Tier kommt aus der Erde. Das heißt, es ist also eine Macht, ein Reich, was in einem unbewohnten Gebiet aufkommt. Zweitens, es hat zwei Hörner wie ein Lamm. Das heißt, es sieht nach außen hin, ein Lamm, ja, sehr unschuldig, positiv aus. Drittens, es hat weltweite Macht. Wir haben eben gelesen, es hat alle Macht des ersten Tieres. Das erste Tier, was davor stand, ist ein Tier, was über die ganze Erde, alle Nationen und Völker, Macht hatte. Es hat also eine weltweite Macht. Viertens, es kommt nach dem ersten Tier auf. Ist natürlich die Frage, wer ist das erste Tier? Wenn wir wissen wollen, wann das zweite Tier aufkommt, das kann man ja schlecht lesen hier, das ist unten rot geschrieben, ja. Wenn man es wissen will, wann dieses Tier aufkommt, muss man wissen, wer ist denn das erste Tier? Und wenn wir erklären können, wer das erste Tier ist, dann können wir sehen, wann geht das erste Tier zu Ende und um die Zeit herum muss das zweite Tier also aufstehen. Das erste Tier wollen wir jetzt nicht ganz durchstudieren, das wird den ganzen Abend wieder bedeuten, aber ich möchte einfach mal einige Merkmale dieses ersten Tieres, was aus dem Meer herauf auskommt, Offenbarung 13, 1 bis 10, einfach darstellen. Es steht hier, es kommt aus dem Meer, Vers 1. Ich sah ein Tier aus dem Meer aufsteigen. Das bedeutet also aus dem Völkermeer. Zweitens, es wird angebetet, in Vers 4. Es steht hier, und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist mit dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen. Also eine religiöse Macht, eine religiös-politische Macht. Und drittens, es ist eine weltweite Macht. Vers 7, es wurde ihm Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und wir sehen auch, dass es 1260 Jahre lang die Macht hatte. Wenn wir uns das anschauen, eine Macht, die aus dem Völkermeer aufkommt, religiös-politisch dargestellt wird, weltweite Macht hat und über 1000 Jahre lang die Macht hat, dann können wir feststellen, es geht hier um das religiös-politische Machtsystem im Mittelalter. Dass über 1200 Jahre lang hier die Kirche, teilweise mit den Staaten, teilweise gegen die Staaten, das politische Geschehen in der Welt beherrscht hat. Und es ging zu Ende ungefähr im Jahre 1798. Es ging zu Ende, wo allmählich auch das Mittelalter auslief. Durch die Aufklärung und auch die Reformation wurde die Vormachtstellung der Kirche unterhöhlt, verändert, dass auch das Weltbild, dass auch das politische Weltbild veränderte sich. Und so können wir jetzt das zweite Tier wieder zurück uns anschauen. Das heißt, dieses Tier muss nach dem ersten Tier erscheinen. Also kann man sagen, beim ausgehenden Mittelalter, zum Beginn der Neuzeit, wo das System im Mittelalter zu Ende geht, muss also dieses zweite Tier jetzt beginnen, weil es nach dem ersten Tier kommt. Jetzt schauen wir uns an, diese Kennzeichen dieses Tieres, in Offenbarung 13, Verse 11 bis 14. Ich wiederhole noch einmal, es kommt auf unbewohntem Gebiet auf, es sieht nach außen hin sehr harmlos aus, wie ein Lamm, die Hörner wie ein Lamm. Es hat weltweite Macht und es kommt auf zu Beginn der Neuzeit, im ausgehenden Mittelalter. Und wenn wir diese vier Merkmale uns anschauen, dann können wir erkennen, es gibt nur eine Macht, auf die wirklich alle Merkmale zutreffen. Und das sind die USA. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Wie erfüllen die USA diese Merkmale, diese Kennzeichen? Erstens, wir haben gesagt, es kommt auf der Erde auf. Aus der Erde. Das heißt, auf unbewohntem Gebiet. Wir können sehen, dass die Stärke Amerikas nicht daher kommt, nicht aus Europa, wo viele Völker waren, sondern in einem Land, wo recht wenige Menschen waren. Es gab natürlich Menschen dort, es gab die Indianer, aber es waren im Verhältnis gesehen doch sehr, sehr wenige. Und erst durch die Einwanderung der Europäer ist Amerika groß und stark geworden. Aber es kommt auf in einem Gebiet, was wirklich unbewohnt war, sehr dünn besiedelt war. Zweitens, zwei Hörner wie ein Lamm. Und wir können sehen, dass wirklich zwei Grundsätze, zwei Prinzipien von Amerika ausgegangen sind, die die ganze Welt beherrscht haben, bis heute noch beherrschen, nämlich die Prinzipien der religiösen Freiheit und der politischen Freiheit. Das war zuerst durch Amerika in der amerikanischen Verfassung 1776 festgelegt. Drittens, weltweite Macht. Und Amerika, USA sind heute weltweite Macht. Und viertens, es kommt auf nach dem ersten Tier. Ausgehendes Mittelalter. Die Gründung Amerikas war 1776, genau dort, wo das Mittelalter aufhörte, wo die Neuzeit begann. Das heißt, wir können sehen, dass hier die amerikanische Macht dargestellt wird, die Weltmacht bekommen sollte. Es ist interessant, dass die Weltmacht Amerikas eigentlich erst seit ungefähr 12, 13 Jahren da ist. Im Kalten Krieg hat sich Amerika noch mit dem Kommunismus die Welt geteilt. Aber seit ungefähr 12 Jahren ist Amerika die einzige Weltmacht verblieben in der Weltgeschichte. Und sie hat genau dadurch, damit die Prophezeiung erfüllt, dass dieses Tier am Ende die volle Macht, genau wie das erste Tier, bekommen sollte, nämlich weltweite Macht über alle Länder. Und jetzt haben wir noch folgende Schlussfolgerung. Dieses Tier sieht aus wie ein Lamm. Besser gesagt, nicht es selbst sieht aus wie ein Lamm, sondern es hat Hörner wie ein Lamm. Das heißt, dass es Merkmale hat, die eigentlich der Welt für andere gut sind. Aber jetzt steht hier in Vers 11, dieses Tier hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass eigentlich hier eine Veränderung stattfindet mit dieser Macht. Diese Macht, die eigentlich nach außen hin sehr positiv aussieht, fängt an, wie ein Drache zu reden. Und wie redet ein Drache? Das heißt, ein Drache redet so, dass er zur Gefahr wird für andere, zur Bedrohung wird. Und ich bin überzeugt, dass dieser Bibeltext, Offenbarung 13, Vers 11, sich erfüllt hat seit dem 11.09.2001. Seit diesem Datum hat das Gesicht Amerikas sich verändert. Seit diesem Datum haben sie eine andere Politik eingeschlagen, die mit dem, was sie vorher vorher gestanden haben, nicht mehr übereinstimmt. Was sie jetzt tun werden, was die Schlussfolgerung sein werden, wie es weitergehen wird, wozu das führen wird. Bis jetzt ist es ja so, dass Amerika ja nur Irak angegriffen hat. Was heißt nur? Es war ein Krieg, der, denke ich, sehr viel in der Welt bewegt hat, der manche Ordnungssysteme verändert hat. Vieles wurde in Frage gestellt, selbst bis zur UNO. Aber die Frage ist, was macht Amerika mit seiner Weltmacht? Wohin wird es führen? Und was wird es tun mit seinem Reden wie ein Drache? Das sind Dinge, über die wir morgen Abend sprechen werden. Morgen Abend geht es nämlich um die Frage, Wie sieht diese Verbindung von Kirche und Staat, die wir in Amerika haben, die in der Prophetie beschrieben wird, wie sieht das aus? In Offenbarung 13 geht es nämlich weiter. Da ist erstmal die Beschreibung von diesem Tier, diesem zweiten Tier, das die USA darstellt. Und dann wird beschrieben, was danach kommt. Wie sieht die Zukunft aus? Und das ist das Thema für morgen Abend. Worauf müssen wir uns einstellen? Was wird kommen? Wenn wir uns jetzt überlegen könnten, wenn wir die Bibel nicht haben würden, könnten wir uns viele Gedanken machen und viele Spekulationen auch haben. Aber was trifft wirklich ein? Ich bin gerade ein Buch am Lesen von einem französischen Politologen namens Todd. Und der hat erstaunliche Maxime aufgestellt, erstaunliche Grundsätze aufgestellt, wo er über die momentane Situation Amerikas die Hintergründe aufzeigt und dann auch sagt, wohin das führen wird. Ob das sich deckt mit dem, was die Bibel sagt, das werden wir morgen Abend erfahren. Ich glaube, dass diese Weissagung, die wir heute Abend angeschaut haben, studiert haben, dass sie uns zeigt, was heute geschieht in unserer Welt. Hat Gott gewusst? Es gehört in Gottes Plan. Und es zeigt uns, dass die letzten Ereignisse, die hier beschrieben sind, vor unseren Augen ablaufen. Und dass das Letzte, was geschieht, nämlich diese Ereignisse, die jetzt hier beschrieben werden, münden darin, dass Jesus Christus wiederkommen wird in den Wolken des Himmels. Und dass diese letzten Ereignisse vor der Tür stehen. Dass sie im Moment grundlegende Dinge verändern und dadurch die letzten Ereignisse vorbereitet werden, die vor uns liegen. Was das sein wird, was vor uns liegt, werden wir morgen Abend erfahren. Amen.